Ja, ich möchte euch am liebsten jetzt ein Geheimnis verraten, damit ich eure Aufmerksamkeit habe, aber ich glaube, ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich euch das sage, was ich jetzt sage. Nämlich, das führt direkt zu unserem Thema heute, wir leben in einer unstabilen Welt. Das ist kein Geheimnis, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel mal so anguckt, woraus die Welt besteht, das, was wir jetzt so anfassen können, dann denken wir, das ist was Stabiles oder du sitzt auf einem stabilen Stuhl. In Wirklichkeit gibt es ja gar keine Stabilität. In Wirklichkeit sitzt du auf einer Bewegung, du sitzt auf Energie, du sitzt auf umherflitzenden subatomaren Teilchen, die um so einen Atomkern herumflitzen. Also ständig Bewegung. Wir selber bestehen aus Bewegung. Wir sind nicht stabil. Ja. Also wenn man das physikalisch betrachtet, ist es schon mal eine unstabile Welt, in der wir leben. Wenn man sich einen Atlas hervornimmt, der ein paar Jahre alt ist, sieht man, dass es eine unstabile Welt ist. Wenn man so anguckt, was sind da für Länder, wenn du in Erdkunde bist oder so und dann vergleichst du es mit heute, dann denkst du, nanu, dieses Land gibt es nicht mehr. Auf einmal jenes, Hongkong gehört zu China, vorher nicht. Wenn wir noch ein paar Jahre zurückgehen, vorher war Deutschland noch ein geteiltes Land, jetzt ist es ein Land. Und nehmen wir Jugoslawien, auf einmal sind das ganz verschiedene Länder. Also das ist auch nicht stabil. Ne? Also Staaten gibt es heutzutage gar nicht mehr, die es früher gab, und andere gibt es dafür, die es früher nicht gab. Nehmen wir, was gibt es noch für Beispiele? Nehmen wir das Beispiel der Mode. Wenn du in deinen Kleiderschrank guckst, ich weiß nicht, es gibt so, jetzt kommt ja immer wieder, das ist nämlich der Vorteil, es gibt ja so unterschiedliche Typen. Also es gibt welche, die haben diese breiten Krawatten noch aufbewahrt aus den 70er Jahren. Das ist doch klasse, ne? So bunte, breite Krawatten, wenn man die aufbewahrt hat, war man schlau, weil jetzt irgendwie zumindest auf bestimmten Feiern oder so kann man die wieder anziehen. Und Schlaghosen, ne? Es gibt so Sammelleute, die behalten das alles und dann merkt man, okay, es ist jetzt irgendwie nicht mehr so ganz stabil, dies anzuziehen, also weil das einfach nicht mehr so richtig die Mode ist. Und andere, die bewegen sich einfach mit den Zeitphasen. Genauso persönlich, also es gibt ja viele Beispiele noch, ne? Also politisch, physikalisch, von der Mode her gesehen. Wirtschaft kann man natürlich auch noch als Beispiel nehmen, wenn man irgendwie die Börse verfolgt und die Wirtschaftsentwicklung, dann sind das ja irgendwie gefühlt die ganze Geschichte einzige Auf und Abs. Also es geht immer irgendwie auf und ab und die Gesamtlinie ist schwer zu verfolgen. Genauso persönlich, also wenn man jetzt mal an sich persönlich denkt und die Geschichte, in der jeder von uns selber jetzt gerade unterwegs ist, welche Phasen habe ich schon erlebt und wie viel Auf und Abs gab es bei mir schon? In meinen Lebenssituationen, in meinen Lebensumständen, in meinen natürlich auch emotional, auch gedanklich, was gab es schon für laute Auf und Abs? Das ist irgendwie auch mit vielen Auf und Abs versehen, mein Leben, so wenn ich das so betrachte. Und das ist auch nicht das Gefühl, dass es jetzt so stabil ist und dass ich jetzt sage, Mensch, hier bist du, hier stehst du, hier sitzt du und um dich herum tobt das Chaos, aber du bist stabil. So ist es ja auch nicht. Also wenn ich jetzt von mir persönlich mal rede, so ich habe so ganz naiv optimistisch gesagt, jetzt ist bei mir ein Gemeindewechsel angesagt, Arbeitsstellenwechsel und dann habe ich gedacht, ach Mensch, macht man das mal eben so, dass man halt drei Jobs macht eine Zeit lang, so ein paar Monate, nicht? Zwei Gemeinden, eine Schule, wie ich das ja im Moment gerade mache so und dann ist mir eingefallen, Mensch, ich habe ja noch eine Frau. Dann fiel mir danach ein, ich habe ja auch noch Kinder. Und dann fiel mir ein, ich muss ja auch noch Bewerbung schreiben nebenbei fürs nächste Jahr. So, also, und dann habe ich gemerkt, ich bin so ein bisschen über die Kante gegangen, also das war auch nicht so stabil. So naiv optimistisch, wie ich bin, dachte ich, oh Mensch, Tobi, du bist ein junger Kerl, du kriegst das hin, nicht? Und dann stelle ich fest, so ganz in aller Ruhe, friedlich, stabil, laufe ich wie so ein Ozeandampfer durch die starken Wellen. So ganz war das dann auch nicht. Oder ist es auch nicht. Also wo wir hingucken, das ist wirklich kein Geheimnis zu sagen, wir leben nicht in einer stabilen Welt und das ist nicht irgendwie so, dass wir alles irgendwie so ganz gemächlich und voller Ruhe und Gleichmäßigkeit kontinuierlich so erleben. Wonach ich mich sehne und wonach ich suche und was ich mit euch gerne mal überlegen möchte, was dazugehört, ist eine gewisse Balance und einen Rhythmus für unser Leben. Ein Zentrum, was da ist, ein Ort, den wir überall mitnehmen können, wie so ein Versteck als Kleinkinder, wo uns keiner finden konnte, Aber dieses Versteck ist in uns und gibt in unserem tiefsten Bewusstsein uns eine Stabilität, wie so ein Kiel von einer Yacht, der diese Yacht immer wieder aufrichtet, auch wenn es ganz großes Unwetter ist und Turbulenzen sind. Und deswegen heißt die Überschrift heute auch innere Zentrierung. Da bin ich auf der Suche danach, oder nicht nur auf der Suche, sondern ich glaube es auch gefunden zu haben, aber ich merke, dass ich mich da immer mehr und immer schneller und immer länger drin zurückziehen muss in dieses Versteck. Angesichts der Turbulenzen, die ich manchmal wahrnehme und erlebe. Und gleichzeitig möchte ich aber nicht, dass ich, wenn ich mich in ein inneres Versteck zurückziehe, zentriere, in die Ruhe finde, in meinen Herzschlag finde, in meinen Körper, in meinen Atem, mich wirklich reinfallen lasse und Gottes Gegenwart als Basis wirklich spüre und empfinde und sage, ja, es ist ein Gott da, es ist gegenwärtig, er ist lebendig, er ist persönlich. Gleichzeitig möchte ich nicht, dass das ein Rückzug ist aus den Turbulenzen und ich sage, naja, das ist mir alles zu viel, das ist irgendwie alles zu chaotisch, da mache ich mir mal nicht mal die Finger so schmutzig und da begebe ich mich mal nicht in so einen Stress rein, weil das ist mir einfach zu viel, alles ist mir einfach zu stressig, mir da Gedanken drüber zu machen. Das möchte ich nicht. Und das Christentum wurde häufig so verstanden, dass es ein Rückzug aus der bösen Welt ist, ein Rückzug aus dem Chaos, ein Rückzug aus dem, was alles so auch an bösartigen Dingen, auch an Unrecht, an Schrecknissen in der Welt ist, das halten wir alles nicht aus. Deswegen ziehen wir uns zurück in unsere innere Kammer und sind da sozusagen in Ruhe. Und da sind wir auch stabil, als Gemeinschaft und auch als Einzelne. Und ich will ja jetzt gar keine bestimmte Bewegung nennen, aber es gab solche verschiedenen Bewegungen im Laufe der Kirchengeschichte, die sich immer wieder so zurückgezogen haben aus der Welt. Und durch Bibellesen, durch Beten, durch Gemeindetreffen und so weiter und so fort. Und dann haben sie da ihren Frieden gefunden. Das ist aber überhaupt nicht meine Vorstellung. Und das ist nicht meine Überzeugung, dass das von der Botschaft Gottes her angesagt ist für uns. Sondern was ich mir wünsche ist, dass wir eine innere Zentrierung haben, eine Stabilität, wie so eine Yacht den Kiel hat, der sie immer wieder aufrichtet. Und auch wenn es ganz stürmisch ist drumherum, ein Ort, den ich überall mitnehmen kann, wie so ein Versteck, in dem ich mich bergen kann, wo ich merke, ich bin da und Gott ist da und er ist in mir und ich bin in ihm. Und gleichzeitig führt diese innere Zentrierung, diese innere Stabilität führt zu einer äußeren Handlung, zu einer Handreichung des Friedens, zu einer Öffnung der Tür, zu einem Willkommen, zu einer Willkommensheißung von anderen, von Fremden, von Andersdenkenden. Führt dazu, dass wir Friedensaktivisten sind. Das ist spannend, wenn man das mal anguckt, dass über die Geschichte die Menschen, die ein starkes Innenleben hatten, die nach innen gegangen sind, dass die auch gleichzeitig ganz stark politisch aktiv waren, gesellschaftlich, sozial aktiv waren, dass sie wirklich einen Unterschied in ihren Handlungen auch gemacht haben, Friedensaktivisten waren. Und danach suche ich, und das finde ich, deswegen fand ich das großartig, was Georg Bisse, was du vorhin gesagt hast mit der Wohnung, dass nochmal dafür geworben wird, dass wir wirklich überlegen, können wir nicht etwas beitragen dazu, wo wir jetzt aktiv sein können, wo wir jetzt handeln können, wo wir nicht überlegen, wozu gibt es diese Gemeinde hier, wozu ist diese Gemeinschaft da, sondern wir können wirklich was tun. Und das ist deswegen so wichtig und es hängt auch mit dem geistlichen Leben zusammen, weil es befruchtet das geistliche Leben. Es führt nämlich dazu, dass wir Egoismus überwinden, Egozentrik überwinden. Es wird dazu führen, dass wir einige Einschränkungen vornehmen, vielleicht im Kindergottesdienstbereich, vielleicht bei den Rangers oder so. Aber das ist gut, weil wir dadurch unseren Egoismus, unsere Selbstbezogenheit stärker überwinden. Wir öffnen die Türen. Und das hängt also miteinander zusammen. Und wenn jemand sagt, oh, ich habe so eine Dürrephase und ich weiß gar nicht mehr Beziehung zu Gott und gibt es das überhaupt, ist das überhaupt oder so, dann denkt man, ich muss mehr beten, ich muss mehr Bibel lesen. Nein, es kann sein, dass das Gegenteil richtig ist. Es kann sein, dass du nach außen gehen musst, dass du das, was in dir drin ist oder auch was du nicht in dir drin spürst, dass du das wieder erfährst und wieder erlebst, indem du Frieden stiftest, indem du anfängst, dich mit anderen zu befreunden, indem du deine Tür öffnest, indem du deinen Kühlschrank öffnest und indem du deine Wohnung öffnest. Und das finde ich eben toll. Das heißt nicht, dass jeder das jetzt abnicken soll. Und ich finde das auch wichtig, wenn die Abstimmung nächsten Sonntag ist, dass jeder sich da wirklich Gedanken drüber macht. Wollen wir die Wohnung unten für Flüchtlinge zur Verfügung stellen oder auch für Integrationskurse. Und es ist wichtig, dass das nicht abgenickt wird, sondern dass jeder sich das selbst überlegt. Bin ich dafür und bin ich bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Das ist nämlich eine Tat, das ist eine Handlung, das ist eine Aktivität, das ist eine politisch friedensstiftende Aktivität, wenn wir das machen. Das ist eine Aussage, die die Gemeinde macht. Und jeder muss das überlegen. Und ich finde das gut, wenn man auch Nein stimmt. Es ist wichtig, weil wenn man Nein stimmt, zeigt das, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ja? Das hängt zusammen. Unser geistliches Leben und unser Handeln, unser Frieden, den wir bringen in die Welt, hängt zusammen. Und das ist eine Frage auch von Mündigkeit. Und vielleicht kann es dir helfen, wenn du überlegst, ich möchte mal auch mal wieder so richtig begeistert sein für Jesus. Vielleicht kann es dir helfen, mal gar nicht so sehr mehr Bibel zu lesen, gar nicht so sehr mehr beten, sondern vielleicht kann es dir helfen, einfach mal mitzumachen bei einer Handlung, bei einer Aktion in einem freundlichen, netten Team. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen in Fahrt gekommen. Ich muss jetzt noch mal kurz eine Sache einflechten. Gestern Abend habe ich so ein schönes Erlebnis gehabt. Und zwar, manche von euch kennen dieses Konzept Weltreise durchs Wohnzimmer. Da gibt es eine eigene Internetseite, Weltreise durch Wohnzimmer in Bremen. Und wir hatten eine bei Jenny. Da haben wir eine Reise nach Kolumbien gemacht. Und Jenny hat erzählt, wie es in Kolumbien ist. Und Benjamin natürlich auch. Das war umso spannender, weil deutsch, sozusagen kolumbianische Gemeinschaftskultur an dem Abend war. Das war ganz toll. So, und gestern war ich also in Armenien. Ich war noch nie in meinem Leben in Armenien. Ich wollte immer gerne mal hin. Ich fand das immer faszinierend, dieses kleine Land im Osten der Türkei. Und es war einfach großartig, diese Gastfreundlichkeit, diese Herzlichkeit zu erleben. Und das war eine Handlung. Das war eine Aussage für mich, einfach nur daran teilzunehmen. Du kannst dich da übers Internet anmelden. Es gibt immer wieder Menschen, die ihre Wohnungen öffnen und die sind hier zugezogen. Das sind Armenier. Die sind hier in Deutschland zugezogen und laden aber uns ein, die wir schon länger hier sind. Das finde ich einfach großartig und haben tolles Essen gemacht und tolle Geschichten erzählt und wie alles so der Unterschied ist und so weiter und so fort. Und da war auch ein Kreuz, was sie gezeigt haben, dass die armenische Kultur ist eine ganz uralte christliche Kultur. Und da hatten sie ein wunderschön verziertes Holzkreuz aus Walnussbaumholz. Alles ist da aus Walnuss, weil da wachsen ganz viele Walnussbäume, das wusste ich gar nicht. Und dieses Walnussbaumholz, dieses Kreuz war wunderschön verziert und hatte unten zwei solche Pflanzen, die herauswuchsen aus dem Kreuz. Und da habe ich gemerkt, das hier, das ist eine soziale Handlung, die geschieht, die der Integration dient, die dem Wir-Gefühl, dem Zusammenleben in unserer Stadt dient, die unheimlich viel Bereicherung für alle, die da waren, bedeutete. Und gleichzeitig ist es ein spirituelles Geschehen. Gleichzeitig erdet es mich mehr, gründet es mich mehr in Jesus. Denn das war Zufall, dass dieses Kreuz da war und dass da zwei Pflanzen rauswuchsen. Ich habe gemerkt, die haben ein anderes Verständnis vom Kreuz. Das Kreuz steht nicht auf dem Fußboden und ist irgendwie so ganz schwer und ganz bedrückend, sondern da wächst Leben raus. Fand ich eine wunderschöne Symbolik. Und das hat mir schon wieder irgendwie gezeigt, wie das Innere, die innere Stabilität und die äußere Handlung, das war für mich so ein Symbol, wie das zusammengehört. Jetzt habe ich aber einen weiten Bogen gespannt und bin da lange herumgekreist. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen in die Geschichte einsteigen, um die es geht. Und in dieser Geschichte geht es, so kann man sagen, der Titel ab in die Mitte, und zwar der Hirte David, der damals noch Hirte war, aber der war schon auch Politiker und er war Poet, der war Musiker, der war auch Krieger und hat viel Blut vergossen gehabt schon. Der hatte die Verheißung bekommen, dass er König wird in Israel. Und hier geht es jetzt darum, dass David alles daran setzt, zu zentrieren, und zwar in Jerusalem. Und deswegen auch diese Zentrierung. Das ist einerseits ein politischer Akt und andererseits ist es ein geistlicher Akt. Nämlich der Tempel, der sollte in Jerusalem gebaut werden, die Wohnung Gottes. Und er bringt alle zusammen an einen Tisch und um eine Mitte herum. Daher ab in die Mitte. Lesen wir die Geschichte mal. Kleines Vorwort noch. Der Herr, der Gott der Heere, war mit ihm, heißt es in 2. Samuel 5, Vers 10. Und das ist auch der Schlüssel der inneren Stabilität, trotz allen Turbulenzen, die da zu sehen sind. Okay, 2. Samuel 5 lese ich mal, Vers 1 bis 5. Alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sagten, wir sind doch dein Fleisch und Bein. Schon früher, als noch Saul unser König war, bist du es gewesen, der Israel in den Kampf und wieder nach Hause geführt hat. Der Herr hat zu dir gesagt, du sollst der Hirt meines Volkes Israel sein, du sollst Israels Fürst werden. Alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Der König David schloss mit ihnen in Hebron einen Vertrag vor dem Herrn und sie salbten David zum König von Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 40 Jahre lang. In Hebron war er 7 Jahre und 6 Monate König von Juda und in Jerusalem war er 33 Jahre König von ganz Israel und Juda. Also David war ein Schlitzohr und ein strategisch denkender Mensch und ein Politiker und gleichzeitig auch ein Poet, Musiker. Und er war nicht die ideale Gestalt, die man manchmal so denkt. Das war ein Mensch und der war wirklich auch sehr zwiespältig. Im Kapitel davor passiert etwas ganz Grauenvolles und zwar wollen sich zwei Personen bei David Gunst erkaufen, indem sie einen Konkurrenten von ihm umbringen, nämlich einen Sohn von Saul, Ischboschet. Genannt. Eigentlich heißt er Ishbal, aber dann Ishboschet, Sohn der Schande genannt. Und die bringen den um, grausam brutal, köpfen ihn. Das sind keine Kinder hier, ne? Nee. Keine Kinder, ja. Bringen den Kopf nach Hebron und präsentieren ihn David und sagen, David, guck mal, David, wir haben deinen Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Ist das nicht großartig? David selber hat er schon viel Blut vergossen. David war auch nicht einer, der unbedingt jetzt gewaltfrei gelebt hat. Der tut so, aber ist vielleicht auch selber ein bisschen entsetzt, aber eigentlich will er ja König werden. Eigentlich will er das ja bestätigen. Und dann sagt er, das geht gar nicht, ihr könnt doch nicht einfach meinen Konkurrenten umbringen, das kommt nicht in Frage, ihr verdient den Tod. Ja, sie wollten sich bei ihm eigentlich in Anführungsstrichen einschleimen. Was passiert? Sie sterben selber. Denn tatsächlich lässt er sie umbringen, aber dann wird es noch grauenvoller. Er lässt ihnen die Hände und die Füße abhacken und pfählt sie und stellt sie öffentlich in Hebron zur Abschreckung zur Schau. Das wird direkt davor, Kapitel 4, kannst du nachlesen, wenn du mal eine Horrorstory lesen willst, berichtet. Ja, die Bibel verschweigt das nicht. Also wenn wir von Chaos und wenn wir von Gewalt und Hass und wenn wir von Schrecknissen reden, dann war das schon immer so. Das ist nichts Neues. Also jedenfalls, und David war da mitbeteiligt und David hatte sich die Finger wirklich blutig gemacht. Er hatte Blut an den Fingern. Und er hat das gemacht und dafür steht Hebron. Und wenn wir jetzt hier sehen, dass da dreimal Hebron erwähnt wird, hier in Vers 1, in Vers 3 und in Vers 5, dann ist das auch schon wieder so ein zwiespältiger Klang, der da aufkommt. Also viel Gewalt und viel Sterben. Und es war sowieso Kriegszeit. Der Norden hatte gegen den Süden gekämpft. Und umso mehr in diesen ganzen Kriegswirren und Turbulenzen gab es den Wunsch im Volk und den Wunsch auch bei David selber, der bei aller Schleue und Gewitztheit und politischem Kalkül war er auch ein Mensch, der Sehnsucht hatte nach Gott. Ein Mensch, der ein Herz hatte für Gott. Das macht die Gräueltaten und die Gewalt in seinem Leben nicht besser und das entschuldigt das auch nicht. Aber er hatte diese Sehnsucht und er hatte dieses Herz und nach einer Mitte, nach einem Zentrum, um das sich herum die Gemeinschaft bilden kann. Und in dem auch, er hatte auch natürlich eine Sehnsucht nach einem friedvollen Zusammenleben. Dieses Wort Jerusalem, was dann nachher aufkommt, oder wir sehen es in Vers 5 ja auch schon, da wird Jerusalem schon erwähnt. In Hebron war er 7 Jahre und 6 Monate König von Juda und in Jerusalem dann 33-jähriger König von ganz Israel und Juda. Da war also das Volk wieder geeint und Jerusalem, das Wort, wird später, das ist zwar nicht die Ursprungsbedeutung, aber später wird das so gedeutet, dass es Jerusalem, Schalaim heißt, Stadt des Friedens. Und da sehe ich wieder diese Verbindung. In Jerusalem kommt das Ganze zusammen. David bringt die Bundeslade dahin, das werden wir gleich noch sehen. Und die Bundeslade war so ein Kasten und da drin standen die 10 Gebote. Da drauf waren 2 Engelsfiguren und in der Mitte, über der Bundeslade, unsichtbar, so glaubte man, thronte Gott zwischen den beiden Cherubim, zwischen den beiden Engelsfiguren. Und deswegen war das das Symbol der Gegenwart Gottes und des Wortes Gottes. Und das wollte David in die Mitte des Volkes schaffen, nach Jerusalem. Also da kommt diese innere Zentrierung, dieser Kiel von der Yacht, die in schweren Stürmen ist. Da ist die Bundeslade, da ist das Wort Gottes, da ist die Gegenwart Gottes. Da ist die Beziehung zu Gott. Wenn ich zum Tempel gucke, dann pocht mein Herz. Die israelitischen Pilger, die haben Pilgerlieder gesungen. David selber hat mehrere Lieder gedichtet, wo er seine Sehnsucht ausgedrückt hat nach dieser Gottesbeziehung. Oder im Psalm 23, die meisten kennen das von uns, auch im Psalm von David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Am Ende wird gesagt, ich darf in deinem Hause bleiben für immer. Damit ist gemeint, ich bleibe für immer in deiner Beziehung, in dieser Beziehung zu dir, die mich gründet, die mich erdet, die mich zentriert, die mich stabilisiert, die mich wieder aufrichtet. Dieser innere Ort, der heilig ist, der in mir ist, den ich mitnehmen kann. Dafür stand der Tempel, dafür stand Jerusalem. Und das ist die Mitte, um die sich herum alles kreist. Dann geht's weiter. 2. Samuel 6, wir überspringen jetzt mal einiges und gehen mal weiter im 2. Samuel 6 und jetzt nehme ich mal die ersten 5 Verse, aber normalerweise würde man bei einer Predigt die nächsten Verse dann weglassen, weil die sind wieder zu brutal und auch zu verstörend. Aber naja, ich lasse sie mal nicht weg. Also nehmen wir die ersten 5. David versammelte wiederum alle jungen Krieger aus Israel, 30.000 Mann, brach auf und zog mit seinem ganzen Heer nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über der der Name des Herrn der Heere, der über den Cherubim, das sind diese Engelsfiguren, thront, ausgerufen worden ist. Sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie so vom Haus Abinadabs, das auf einem Hügel stand. Dazu muss ich sagen, die Lade, diese Bundeslade, dieser Kasten, in dem die 10 Gebote waren und über der Gott thronte, die war gestohlen worden, die war abhanden gekommen durch die Philister und dort wurde sie jetzt wiedergeholt. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Sie holten sie also aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel stand, mit der Lade Gottes und Achjo ging vor der Lade her. David und das ganze Haus Israel tanzten und sangen vor dem Herrn mit ganzer Hingabe und spielten auf Zittern, Harfen und Pauken mit Rasseln und Zimbeln. Schön, ne? Also irgendwie habe ich so einen Drang danach, jetzt am liebsten Amen zu sagen und alle nach Hause gehen. Aber so ist das Leben nicht und so ist die Wirklichkeit nicht. Und so, es, muss ich sagen, finde ich auch absolut faszinierend, dass die Bibel so absolut ehrlich ist und wirklich das echte Leben betrachtet und nicht so eine Flucht vor der Wirklichkeit oder vor der bösen Welt. Also, Vers 6, wirklich ein verstörendes Ereignis. Als sie zur Tenne Nachrons kamen, brachen die Rinder aus und Usa, also das war der, der ja mit seinem Bruder zusammen die Bundeslade begleitete, streckte seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott erschlug ihn auf der Stelle wegen dieser Vermessenheit, sodass er neben der Lade Gottes starb. So wäre es wahrscheinlich jedem von uns gegangen. David war sehr erregt darüber, oder man könnte auch sagen schockiert darüber, dass der Herr den Usa so plötzlich dahingerafft hatte. Und man nennt den Ort bis heute darum Peres Usa, Wegraffung Usas. An jenem Tag bekam David Angst vor dem Herrn und er sagte, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Das sind nicht die Geschichten, die man in der Sonntagsschule lernt und die man als Thema wählt, aber die Teil der Botschaft Gottes sind und Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk sind. Und das heißt für mich, dieses Ereignis etwas ganz Wichtiges. Und zwar, wenn wir uns um das Wort Gottes herum versammeln, dafür steht diese ganze Geschichte, eine Sammlung des ganzen Volkes um die Bundeslade, Jerusalem, Tempel, Gegenwart Gottes, das gibt die Stabilität. Das ist das Zentrum, das ist die Mitte in meinem Leben und in unserem Leben als Gemeinschaft. Und daher, da kommt die Fähigkeit, positiv zu handeln, friedvoll zu handeln, Jerusalem, Stadt des Friedens aufzubauen. So verstehe ich diese Geschichte. Aber das heißt nicht, dass ich über das Wort Gottes verfügen kann. Dass ich sozusagen sagen kann, das ist das Wort Gottes und das ist ist nicht. Ja, als ob ich das eben mal so bestimmen kann. Also jetzt mal, um so ein Beispiel zu sagen, wenn ein junger Prediger anfängt in einer Gemeinde oder so, dann kann das manchmal so sein, dass man dann gefragt wird oder gesagt wird, ja, was soll ich denn machen? Was sind denn meine Aufgaben oder so? Und dann kann es sein, dass jemand sagt, ja, weißt du was, ist eigentlich alles egal, Hauptsache du predigst das Wort Gottes. Nicht? Das ist das Zentrum. Das ist ja das, was uns Stabilität gibt. Aber diese Geschichte, dieses, was hier passiert, zeigt mir, das ist zu kurz gegriffen. Denn es ist die entscheidende Frage, wie lege ich das Wort Gottes aus? Wie bin ich im Gespräch miteinander? Wie bin ich in der Traditionsgeschichte miteinander? Es gibt eine riesen Tradition von verschiedenen Auslegungen des Wortes Gottes. Ich kann darüber nicht verfügen. Dieser Usa, der hat sich etwas rausgenommen, der hat das angefasst und für Leviten war das Tabu, die Lade Gottes anzufassen. Trotzdem ist das verstörend. Und ich möchte das auch nicht herabbilden, denn ich finde das auch verstörend in meiner Gottesbeziehung. Ja, aber es zeigt mir, Gott ist wild, Gott ist unabhängig, Gott ist nicht zähmbar wie so ein Haustier, wo du sagen kannst, komm, Sitz, Platz oder wie so ein Gegenstand. Ja, du nimmst Gott, nimmst ihn mit in deinen Alltag, lebst in der Woche mit Gott, wenn du ihn nicht mehr brauchst, legst ihn weg oder so. Das geht so nicht. Gott ist völlig unzähmbar. Und wir haben ihn nicht in der Tasche und auch seine Wahrheit nicht, auch sein Wort nicht. Alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit, ist nicht meine Wahrheit. Und ich verfüge darüber nicht. Deswegen ist das so wichtig, im Dialog zu sein, im Gespräch zu sein. Wir kommen der Wahrheit Gottes immer wieder nur näher, indem wir auf andere hören. Indem wir auf das hören, was der andere sagt. Aber nicht, indem wir sagen, predige das Wort Gottes, dann ist alles gut. Weil das heißt nämlich eigentlich nur, solange du das Wort Gottes predigst, so wie ich es verstehe, ist alles gut. Ja? Es gibt Alternativen. Es gibt unterschiedliche Wege, Sätze auszulegen. Natürlich muss man sich an die Grammatik halten, an den Zusammenhang, an die geschichtliche Gestalt. Man kann jetzt nicht irgendwas hineinlesen, was überhaupt nicht dort zu finden ist. Aber es gibt unterschiedliche Auslegungsverfahren und auch Auslegungsvarianten und auch Ergebnisse der Auslegung. Und das ist völlig okay. Und deswegen bin ich vorsichtig und möchte nicht so sehr einteilen und sagen, ja, ich habe das jetzt. Und das ist es jetzt. Nein, sondern ich brauche den Dialog, ich brauche das Gespräch, muss das eingebettet sein, ständig unterwegs zu sein, mit anderen zusammen, horchen. Wie kommst du dazu? Was meinst du? Und was ist die Geschichte? Was ist meine Geschichte? Wie hängt das zusammen? Okay, das ist möglich, das so zu verstehen, aber es ist auch möglich, es anders zu verstehen. Also niemand verfügt über Gottes Wahrheit. Usa verfügte nicht über die Bundeslade. Und konnte nicht einfach sie steuern oder selbst wenn er was Gutes machen wollte, er wollte sie eigentlich davon abhalten, umzufallen. Also, wenn wir eine Mitte haben, dann heißt das nicht, ich verfüge über diese Mitte und diese Mitte, die wird danach definiert, wie ich es verstehe. Sondern sie ist unzähmbar, sie ist heilig. Alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. In der Lade ist ja das Gesetz drin, da sind ja die Worte Gottes drin. Und deswegen brauchen wir einfach diesen Dialog und dieses Gespräch. Ja, und David, der singt und tanzt in seiner Freude und verleiht seinem Wunsch Ausdruck, seine eigene Mitte und die Mitte des Volkes zu finden und zu feiern. Und dann schließlich geht die Geschichte weiter. Ich will ja jetzt nicht im Vers 9 aufhören, weil die Geschichte hört ja auch nicht in Vers 9. Das wäre jetzt echt ein bisschen brutal. Also David hatte Angst, ja, was ich auch gut verstehen kann. Aber dann geht es zum Glück weiter. David parkt die Lade erstmal in so einer kleinen Zwischenstation bei jemandem anderen in Israel, die da ganz viel Segen dadurch erhalten. Stellst du wahrscheinlich in so eine Scheune irgendwo. Und dann nach 3 Monaten, als festgestellt wird, okay, es stirbt kein weiterer, okay, Gott ist trotz allem mit uns, obwohl er unzähmbar und wild ist und nicht kontrollierbar durch unsere Vorstellung von ihm und durch unsere Vorstellung von seinem Wort. Ja, obwohl Gott so ist, ist er trotzdem für uns, ist er trotzdem mit uns, segnet uns, geht uns voraus und ist in unserer Mitte. Und das merkt David nach 3 Monaten, also nachdem die Lade dazwischen geparkt war bei jemand anders, und dann sagt er, okay, ich glaube, jetzt können wir es wagen, mit genauen Vorschriften, Einhaltung, Leviten tragen die Lade auf den Karren, oder berühren sie aber nicht selber, sondern nur die Tragestangen. Und dann transportieren wir sie ganz vorsichtig, wie gesagt, da ist das Wort Gottes und Symbol der Gegenwart Gottes, tragen wir sie nach Jerusalem. Und dann kommt diese Geschichte, die vielleicht manche von euch kennen. Sie kommt in Jerusalem an, es wird eine Riesenparty gefeiert. David ist dann erleichtert ohne Ende. Er hat gelernt, er merkt, er verfügt nicht über das Wort Gottes und er verfügt nicht über Gottes Wahrheit und Gottes Gegenwart. Aber Gottes Gegenwart ist da und er ist trotz allem, obwohl er nicht kontrollierbar ist, für David, für das Volk Israel und geht vor ihm her und schützt es und ist in der Mitte dieses Volkes und hilft dem Volk auch Frieden zu stiften, hilft dem Volk Jerusalem Stadt des Friedens aufzubauen. Und das merkt David und da ist er total begeistert drüber, dass es doch so ist, dass er tanzt, dass er musiziert, dass er sich einen Priesterschurz umhängt, alle anderen Klamotten wegschmeißt und einen wilden Tanz aufführt und mit anderen zusammen eine Riesenparty feiert. Gott ist nicht kontrollierbar, aber er ist in unserer Mitte, er gibt mir Halt, er ist meine Stabilität, er ist mein Versteck, er ist die Mitte unseres ganzen Volkes. Okay, jetzt möchte ich gerne das Ganze beenden mit so einer Symbolik. Und zwar hat man so eine ganz uralte Symbolik gefunden aus der christlichen Frühgeschichte. Und zwar, ich weiß nicht genau, ob ihr das erkennen könnt, dass ein, also sagt es jemand? Ja, genau, also PX, reingeritzt in einen Stein von einem uralten christlichen Bau in Israel. Und dieses PX ist in Wirklichkeit sind griechische Buchstaben. Das X steht für Chi und das P ist in Wirklichkeit ein Rho, ein R. Und das sind die Anfangsbuchstaben von Christus. Also im Griechischen heißt Christus, wird geschrieben mit diesem X und mit diesem sogenannten P, was ein Rho ist. Und das ist so eine Symbolik, die mir nochmal vor Augen gemalt hat. Ja, da ist eine Mitte. Hier sieht man es dazu mal deutlicher. Da ist eine Mitte. Und auf diese Mitte kann ich meine Aufmerksamkeit richten. Auf das Kreuz, das symbolisiert auch so ein bisschen das Kreuz, aber es ist Christus. Auf diese Mitte richte ich meine Aufmerksamkeit. Seine Gegenwart in mir und ich in ihm. Das ist nochmal so ein anderes Bild, wo es auch um eine Mitte geht. Das Symbol hat Martin Luther für sich gewählt, wo auch Christus in der Mitte ist. Also, das mache ich jetzt nochmal dahin. Und da gibt es ganz viele Hilfen. Für mich ist das wichtig und für mich ist das wertvoll, weil ich aus dieser Mitte heraus dann meine Entscheidung treffe, meine Handlung. Und manchmal sind die Entscheidungen ziemlich schlecht und ziemlich falsch und manchmal sind die Entscheidungen aber auch wunderschön. Und die Handlungen, die daraus hervorkommen, sind friedensstiftend. Und das wünsche ich uns, dass wir das auch erleben. Vielleicht können wir aufstehen und das auch jetzt einfach mal so ein bisschen praktizieren. Ich leite das so ein bisschen an, dass wir jetzt zusammen beten. Lass uns aufstehen.